gesetzlicher Pflichthinweis. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die österreichische Tierärztekammer als Interessensvertretung der österreichischen Tierärzte und Ärztinnen legt Wert darauf, dass es im Zuge dieses Kongresses nicht zu übler Nachrede kommt, beziehungsweise dass Tierärzte und Ärztinnen unlautere Absichten unterstellt werden. Dieser Kongress dient der Wissensvermittlung. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung, im besten Fall gemeinsam mit dem Tierarzt deines Vertrauens.
Hallo liebe Zuseher vom Tierfutterlüge Online-Kongress. Manches schlägt uns auf den Magen, manches geht uns an die Nieren und manches geht einfach in die Hose. Liebe Heidi, du bist so lieb und gibst uns noch ein zweites Interview für alle, die das andere noch nicht gesehen haben oder es sehen werden. Ein ganz, ganz mega tolles Interview zum Thema die Niere. Heute bewegen wir uns in Richtung Poppes. Aber bevor wir da in die Tiefe gehen, liebe Heidi, für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich bitte kurz vorstellen?
Sehr gern. Lieber Anita, lieber Christian, ich freue mich, dass ich ein weiteres Mal hier bei eurem Futterkongress mit dabei sein darf. Ich bin Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und hauptsächlich Dozentin für Tierernährung und Tiergesundheit und habe eine eigene Online-Akademie und biete so Ausbildungen an zum Hundeernährungsberater, Pferdeernährungsberater. Es ist also total mein Thema und ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf.
Wir uns auch.
Ja, wir freuen uns sehr. Echt schön.
Es war ja nicht so leicht, jemanden zu finden, der mit uns über dieses unappetitliche Thema sprechen möchte.
Verstehe ich gar nicht, weil also die Kunden sind da ganz schnell und man kriegt da ganz viele WhatsApp-Fotos von den Outputs. Schau mal, jetzt sieht es so aus. Schau mal, jetzt sieht es so aus. Was sagst du dazu? Also im Normalfall sind die Leute da gar nicht so ängstlich.
Scheinbar nur die Sprecher.
Ja, genau. Aber es ist ein extrem wichtiger Indikator, ne, denke ich. Und von daher bin ich super happy, eben, dass du das mit reinbringst, jetzt das Thema, dass wir da wirklich einsteigen können und das einfach klären können. Genau.
Und es ist ja das Einfachste, was man jeden Tag sieht. Ne? Das ist ja wirklich
genau.
Blutentnahme ohne Aufwand. Ja.
Jetzt hast du es eh schon angesprochen, ich kenne das ja auch, dass man geschickt bekommt und sagt, was sagst denn du dazu? Was wäre denn das Idealfoto, das Idealbild? Wie sollte denn der Hundekot aussehen?
Wenn es für uns praktisch ist und gut zum Aufnehmen ist, dann hat es auch schon mal die richtige Konsistenz. Und im Normalfall wird sich der Kot in einer braunen Farbe bewegen. Aber gerade jetzt beim Barfen, wo unterschiedliche Fleischsorten, helles Fleisch, dunkles Fleisch, mal mit Innereien, mit Blut oder auch nicht gefüttert werden, da kann das eben auch mal bunter aussehen. Wenn ein Hund ein Fertigfutter bekommt, jeden Tag dasselbe, sollte eigentlich der Kot ein dunkelbraun haben. Beim Barfen, wie gesagt, es wird rote Rübe gefüttert, dann kann das auch mal ins Rötliche gehen. Oder es wird Hühnchenfleisch oder Kaninchenfleisch nur gefüttert, dann kann das auch mal ein helleres Braun sein. Wenn Blut mitgefüttert wird, kann es auch mal ziemlich dunkel oder schwarz hinten rauskommen. Das ist alles noch normal, aber dann gibt es natürlich Abweichungen, die man dann unbedingt beachten muss. Mhm. Weiß nicht, soll ich da gleich weitermachen mit den Abweichungen oder wollt ihr noch was fragen?
Sehr gerne. Ich glaube, das ist eh im Grunde so das erste große Fragenthema, ne? Die Farben und wie das...
So, du sagst, man sollte überlegen, was hat man gefüttert, weil wenn es eine andere Farbe hat, kann es entweder sein, weil ich oben das reingefüttert habe oder wenn ich nichts geändert habe, dann sollte ich besonders bewusst hinschauen.
Genau. Weil ich kriege auch Kot, was eine grüne Farbe hat. Also wenn ich am Abend zuvor Spinat füttere oder irgendwelche Pflanzen, die ich gesammelt habe, Löwenzahn püriere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es am nächsten Tag grün ist. Also das muss ich immer überlegen. Spiegelt sich die Farbe des Fressens am letzten Tag wieder? Und wenn aber nicht und es kommt eben häufig entfärbt, obwohl ich dunkle Sachen füttere, dann muss ich drüber nachdenken, wieso. Die Gallensäuren bringen ja über das Bilirubin die Farbe in den Kot. Und warum läuft die Gallensäure nicht ab? Also wird sie nicht gebildet oder hat sie eine Abflussstörung, kommt sie im Darm nicht an? Also da muss ich mir Gedanken machen. Oder wenn der Hund sehr viel Knochen bekommen hat und der Hund plagt sich beim Kotabsetzen und der Kot ist ziemlich weiß, dann muss ich mir natürlich auch ganz schnell Gedanken machen und die Ernährung umstellen, weil so eine Verstopfung kann natürlich auch ganz schnell dann in der Tierklinik landen.
Genau.
Dann gibt es natürlich noch die völlig konsistenzlosen Häufchen. Da kommen wir ja sicher noch mal drauf. Da gibt es ja ganz, 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 ganz viele Gründe, warum ein Hund mal einen Durchfall haben kann. Die meisten Durchfälle erledigen sich selber innerhalb von 1, 2, 3 Tagen. Da kann man, wenn er nicht total verfressen ist, einfach mal das Füttern auslassen und ansonsten eben absolute Schonkost mal geben und einfach abwarten. Also die meisten Durchfälle sind selbstlimitierend und ich muss da noch gar nichts weiter tun.
Nur den Hundeblick aushalten, ne?
Ja, deswegen sage ich das auch. Ich meine mal, das Hungern oder das Fasten bei Durchfallerkrankungen hat natürlich zweierlei Vorteile. Die Darmschleimhaut regeneriert sich ja unheimlich schnell. Innerhalb von 1 bis 3 Tagen ist die Schleimhaut regeneriert. Und wenn ich nichts füttere, kann die Schleimhaut sich schneller und besser regenerieren. Und wenn ein Hund einen Durchfall hat, der vielleicht von einer Infektion ausgelöst wurde, dann ist auch die Schleimhaut entzündet. Und damit lockert die sich. Und wenn ich weiter füttere, kann ich damit sogar Allergien erzeugen. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum man sagt, wenn einer Durchfall hat, lieber mal nichts zu fressen geben, um dann nicht irgendwelche Allergien zu riskieren.
Wie lange darf ich dem Hund nichts geben?
Ja, 1, 2 Tage wird mit dem Hund nichts ausmachen, aber wir halten es meistens nicht aus. Deswegen, wie es mit dem Hund geht. Also wenn es dem Hund auch übel ist, das gibt es ja auch manchmal, denen geht es nicht gut, die haben Bauchschmerzen, denen geht es nicht schlecht und die wollen nicht fressen. Dann auf keinen Fall was reindrängeln, dann wird ja das Fasten nochmal viel einfacher. Aber wenn der einen wahnsinnigen Appetit hat und der will was fressen, dann bei Welpen zum Beispiel, die kann ich ja nicht einen Tag hungern lassen, die muss ich weiter füttern. Und da empfehle ich dann immer ein Opferprotein zu nutzen. Also etwas, was ich gar nicht unbedingt in der Zukunft immer füttern will. Also was Seltenes, was Mageres. Ich hole mir Kaninchen oder irgendwas, was man eigentlich so üblicherweise nicht füttert. Und wenn er darauf dann eine Allergie entwickelt, dann ist es nicht so dramatisch, als wenn ich jetzt Rind oder Huhn verballern würde. Ne?
Ja. Wie lange sollte denn die Zeitstrecke überhaupt dauern? Von ich habe es oben eingefüllt, wann sollte unten was rauskommen?
Ganz unterschiedlich. Also wenn man dem Buch von Professor Zentek glauben kann, dann kann das bis 60 Stunden dauern. Also nach 12 Stunden könnte schon das Erste erscheinen, und zwar die Sachen, die unverdaulich sind. Mein Beispiel dafür ist immer, wenn man am Abend mit seinem Hund auf dem Sofa sitzt und zusammen Nüsse knabbert. Die könnt ihr ja nicht zerbeißen und die sind unverdaulich und die erscheinen am nächsten Tag im Kot schon. Also das wandert total schnell durch, überholt auch die anderen Nahrungsbestandteile und wird ausgeschieden. Also deswegen denken auch viele Leute, sie haben abends die Nuss gefüttert und sie ist morgens schon im Kot, dass die Verdauungszeit zu kurz ist. Aber das ist eigentlich nicht so. Also 24 Stunden ist schon so, 24 bis 36 Stunden so das durchschnittliche Normale. Aber es können unverdauliche Dinge einfach passieren. Die werden einfach weitergeschickt und dann schnell erscheinen.
Macht Nüsse füttern überhaupt Sinn oder gehen alle durch?
Das ist nur einfach, wenn man Nüsse isst und der Hund bettelt und man gibt ihm was. Also Nüsse sind gut, wenn ich sie püriere, wenn ich sie aufschließe. Also wenn ich die mahle als Pulver, klar, Nüsse sind ja Samen. Alle Samen enthalten viele Vitamine und Mineralien. Also pürierte, gemahlene Nüsse machen schon Sinn. Aber wenn ich sie ihm so gebe und der einmal draufbeißt oder gar nicht draufbeißt, dann kommt es einfach hinten wieder raus.
Da ist die Nuss. Sehr genial. Ich weiß nicht, haben Sie es vorher angesprochen, wenn Schleim am Hundekot drauf ist, was ist dann schief rennt?
Also die Schleimhaut ist eigentlich abgeschifferte Schleimhaut vom Darm. Mhm. Und wenn das
war mal... Zu kantig? Bitte? War dann die Nuss zu kantig?
Ja, okay, ob das jetzt die Nuss auslöst, aber es können Dinge auslösen, dass sie eben einfach im Darm was abschiffern. Mhm. Aber meistens deutet es dann eher darauf hin, der Hund verträgt etwas nicht, der Darm reagiert, wenn dieses Futtermittel kommt. Oder wer das ganz häufig macht, sind Giardien, Kokzidien, also Einzeller im Darm. Deswegen sollte man das schon ernst nehmen. Und wenn ein Hund immer mal Schleim auf dem Kot hat, wirklich Kot einschicken, untersuchen lassen, weil das muss natürlich dann dringend behandelt werden. Ne? Mhm. wo auch es passiert. Also es sind eigentlich die Parasiten, die das machen, weil sie auch die Darmschleimhaut natürlich angreifen. Mhm. Dann die Unverträglichkeit. Und wenn wir Pankreasstörungen haben und der Hund nicht richtig verdauen kann, dann kann sowas auch passieren. Weil dann werden ja die Darmzellen von den Darmbakterien nicht ordentlich ernährt, stirbt ab, wird ausgeschieden. Also da gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Und deswegen, da muss man wirklich die Ursache suchen.
Okay. Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse.
Ja. Ach ja, genau.
Ja, genau. Das Thema hatten wir.
Ja, genau. Ja, weil das auch oft für Laien so abstrakte lateinische
Begriffe ist. Ja,
okay. Eigentlich für ein Ding. Und das Organ selbst ist jetzt auch nicht so gängig. Ne?
Also, okay.
Ja, das stimmt.
Aus Erfahrung weiß ich ja, wenn Durchfall da ist, dann gibt es ja die morosche Karottensuppe, die ja irgendwie ein Wundermittel in dem Sinn gibt es nicht, aber die doch sehr, sehr viel Gutes bieten kann. Wie ist da deine Erfahrung dazu? Da magst du dazu ein bisschen was sagen?
Falls genial. Also morosche Möhrensuppe heißt ja so, weil sie vom Professor Moro, einem Kinderarzt, vor vielen Jahren, als es noch kein Antibiotika gab, durch Zufall gefunden wurde. Also der hat festgestellt, wenn man Karotte lange kocht, dann verändert sich die Struktur der Karotte in Rezeptoren, die die Erreger im Darm verwechseln mit der Darmschleimhaut. Also die Erreger sind ja häufig deswegen gefährlich, weil sie sich an die Darmschleimhaut anheften, dort auch zerstörende Entzündungen auslösen und auch Gifte produzieren. Und wenn jetzt der Erreger sich irrt und an die morosche Möhrensuppe, an die Rezeptoren anheftet, dann wird sie einfach ausgeschieden und der Erreger ist raus. Also der hat damit vor, was weiß ich, knapp 100 Jahren Kindern, die ja massenweise dann noch an Durchfallerkrankungen gestorben sind, das Leben gerettet. Und das ist natürlich ein ideales Ding, was leicht herzustellen geht und wirklich viel bringt. Und das kann man einfrieren. Also weil wenn man die Durchfallerkrankung hat, hat man keine Karotte oder gerade nicht die Zeit, die muss ja mindestens eine Stunde kochen. Und deswegen kann man das echt mal vorbereiten, kann das einfrieren oder auch einwecken. Also ich habe es auch schon in Gläser gehabt. Wenn man im Tiefkühler keinen Platz hat, tut man das einfach einwecken. Und ja, dann hat man es für den Notfall und kann es anwenden. Also das ist eine ganz super Geschichte. Bisschen Salz rein und ansonsten in Karotte lange kochen.
Kann ich das mit Karottenpellets auch ersetzen? Wenn ich weil die sind ja trocken, die kann ich noch leichter vielleicht lagern und dann einfach mit Wasser matschig machen?
Die werden aber eben nicht über eine Stunde gekocht worden sein. Und das ist eben wirklich der Effekt. Also ich glaube nicht, dass die eine Stunde lang gekocht worden. Und das verändert ja die Struktur, dass dann die Mikroorganismen anheften. Also ob das alleine durchs Trocknen, ich glaube es nicht. Also ich denke schon echt, das muss diese eine Stunde Hitze sein.
Mhm. Genau, ja. Okay.
Aber bei Durchfall-Karottenpellets sind natürlich, dass sie das Wasser binden und ich deswegen dann das ein bisschen abmildern kann, für mich die Folgen. Ne? Also das ist natürlich trotzdem möglich, ich kann das geben, aber inwieweit sie Erreger dann wirklich sich da anhaften, keine Ahnung, habe ich die Erfahrung noch nicht gemacht.
Ja,
Karottensuppe haben wir schon einige geschnippelt und gekocht, ja.
Genau. Ich habe das auch schon in der Familie, da funktioniert das ja auch, das funktioniert bei Menschen ja auch. Deswegen ist es ja gut, so einen kleinen Vorrat zu haben und wenn dann irgendwann mal einer anfängt, dann rein damit.
Ja. Ja, hat super gewirkt, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, hat gut genommen.
Geliefert bekommen, wie wir ihn adoptiert haben, da war ja auch alles grün und flüssig, also wirklich ganz wirklich. Mhm. Ekelhaft stinkend, kein guter Zustand am Beginn und mittlerweile
ist es. Am Beginn hatten wir ja das Problem, dass ein Kotbeutel gar nicht gereicht hat, weil so viel wieder rausgekommen ist, dass wir eigentlich meistens zwei Sackerl gebraucht haben.
Wahnsinn, genau. Und wenn solche großen Mengen kommen, dann muss man sich natürlich das Futter anschauen. Ob es sehr energielos ist. Ne? Also ich habe immer Schappi so als Paradebeispiel. Auf der Schappi-Dose steht drauf, ein 20-Kilo-Hund braucht eine Dose und diese Dose war früher 1200 Gramm. Also wenn ein 20-Kilo-Hund 1200 Gramm fressen muss, dann ist so viel unverdauliches Zeug drin, da müssen riesige Haufen rauskommen. Weil im Normalfall sollte so ein 20-Kilo-Hund mit 600 bis 800 Gramm locker klarkommen. Ja. Ne? Also das hängt also vom Futter drauf ab, aber auch von der Verdauungsleistung. Also Hunde, die nicht mehr gut verdauen können, machen auch große Haufen. Das ist eigentlich so ein typisches Indiz dann auch dafür, wenn das Futter gut ist und es kommen große Haufen hinten raus, dann stimmt irgendetwas mit der Verdauungsleistung nicht. Deswegen macht die Menge eben auch, wenn man die beobachtet, was aus, wenn man da merkt, die verändert sich. Ja. Wenn sie dann noch so grau, gräulich wird oder fettglänzend entfärbt, dann muss man sowieso wieder an die Bauchspeicheldrüse denken, weil dann werden keine Verdauungsenzyme gebildet. Der Hund kann nicht verdauen und dann habe ich den Kot, die Menge, die Farbe und dann muss ich mal testen, wie die Bauchspeicheldrüse arbeitet. Und das kann ich auch über Kot. Das gucken wir uns dann gerne mal mit so einem Kot-Screen an.
Ja. Super, ja. Ja, machen wir das gleich, oder? Also so ein paar Werte anschauen. Mhm. Weil im besten Fall kriegt man ja ans Herz gelegt, mach doch mal einen Kotbefund und dann hat er so zwei, drei Seiten vor sich liegen und eigentlich verstehen, glaube ich, die wenigsten, was genau damit gemeint ist. Ja. Hast du ein Beispiel parat vielleicht, was wir uns anschauen können?
Und da haben wir nämlich gleich diesen Fall, weil es ist ja ungewöhnlich, dass ein zweijähriger Red River, der frisch gefüttert wird. Also ab dem 5. Monat wird er gebarft und trotzdem hatte der Hund nach Angaben des Besitzers immer das Problem, dass er schlecht gefressen hat, dass er mäkelig war, dass er ohne Appetit gefressen hat und draußen eben verstärkt Hasenkot, also Hasenköttel gesucht hat, Erde gefressen hat und Gras gefressen hat. Mhm. Und daraufhin haben die dann eben mal einen Darmflora-Screen machen lassen. Und da sieht man eben jetzt hier so ganz viele Werte. Und sich mit den ganzen Bakterien des Darms auseinanderzusetzen, das ist natürlich genauso umfangreich, als wenn ich mich mit den kompletten Blutbildern beschäftigen möchte. Aber wir gucken uns einfach mal ein paar Begriffe an. Es steht ja unter erstens und zweitens schon mal Gram-positive Keimflora und Gram-negative Keimflora. Das hat gar nicht so viel zu bedeuten, weil Gram kommt von dem Wissenschaftler Gram, der hieß also so. Und der hat festgestellt, dass sich verschiedene Bakterien unterschiedlich anfärben lassen. Also manche lassen sich unterschiedlich anfärben, manche lassen sich gar nicht anfärben. Und die sich nicht anfärben lassen, die heißen Gram negativ. Also nach dem Wissenschaftler lassen sich nicht anfärben. Und entscheidend für das Labor oder für den Tierarzt ist einfach die Erkenntnis, dass die dann wissen, welche Keime reagieren auf welche Antibiotika. Also da gibt es einfach Unterschiede. Deswegen müssen die das wissen, ob das jetzt zur Gram-positiven oder zur Gram-negativen Keimflora gehört. Ist also wirklich nur eine Einteilungsgeschichte.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Sind das die dann herangezogen werden für das Antibiogramm? Oder fällt das Wort gerade nicht ein?
Gram-positiv ist nur der Oberbegriff. Mhm. Und was wir dann jetzt sehen bei der natürlichen Darmflora, da gibt es ja nicht nur Enterokokken oder Streptokokken, sondern da haben wir die Lactobacillen und alle möglichen Bakterien. Die würden sich dann anziehen lassen. Aber man sieht die Farbe dann auch in diesen Reagenzbehältnissen. Ne? Die sind ja manchmal lila und manchmal rötlich und manchmal gelb. Und das ist eben diese Unterscheidung. Was sind das für Bakterien? Lassen sich anfärben? Wie lassen sich anfärben? Und dann können sie anhand der Größe, der Form und der Farbe schon mal erkannt werden. Was sind es jetzt für welche? Und wie viele sind dann im Vergleich zum ganzen kompletten Mikrobiom da? Weil die ganzen Bakterien sind ja meistens Bewohner des Darms und sie machen ja nur Probleme, wenn sich eine Art besonders verbreitet. Also dass wirklich Fremdbakterien reinkommen, die Probleme machen, das ist unter 5% bei den ganzen Darmflora-Screens. Es sind auch nicht einmal 15% von den Darmflora-Screens, wo sich Parasiten finden. Also meistens ist die Ursache woanders. Deswegen ist das natürlich eine ziemlich komplexe Geschichte. Ja. Wo wir jetzt sehen, zum Beispiel Plus, steht hier unten, es ist ein normaler Nachweis. Alpha-hämolysierende Streptokokken. Das heißt, diese Streptokokken könnten Erythrozyten, also Blut, teilweise zerstören. Das ist aber normal, dass es diese alpha-hämolysierenden Streptokokken im Darm gibt. da kommt ja auch nicht so viel Blut vor, dass da großartig das Probleme machen würde. Also das sieht gefährlich aus, macht aber nichts, liest man sehr häufig. Aerobe Sporenbilder, die Bakterien können ja Sporen bilden und meistens sind die Sporen die, die dann die Gifte produzieren. Deswegen ist das immer so ein Hinweis, okay, hier werden Sporen gebildet, die könnten ursächlich dann eben mit Durchfällen oder mit Bauchweh oder Blähungen in Verbindung stehen. Muss man aber immer dann im Zusammenhang betrachten. Kein Nachweis von Enterokokken, das wäre schlecht. Enterokokken werden gebraucht, aber sie lassen sich gar nicht in jedem Kotbefund nachweisen. Weil hier kommt es auch wieder darauf an, ist ein Sammelkot eingeschickt worden. Also die ganzen Milchsäurebakterien, Lactobacillen, Bifidobakterien, Enterokokken. Also die Milchsäurebakterien, sagt man unterdessen auch, haben bei der Kotanalyse, beim Befund gar nicht so eine große Aussagekraft, weil die eben auch durch Verschicken, durch Antrocknen, durch Lagerung, bis die untersucht werden, teilweise weg sind. Also wenn jemand Sammelkot geschickt hat, Sammelkot gesammelt über 3 Tage, macht man eigentlich, wenn man den Verdacht hat auf Parasiten. Weil Parasiten werden ja nicht jeden Tag ausgeschieden. Also hat man eine größere Wahrscheinlichkeit, wenn man 3 Kotabsätze hintereinander sammelt. Manche nehmen nicht mal 3 Kotabsätze hintereinander, sondern die tun das wirklich über 3 Tage machen. Das heißt, der Kot ist eigentlich schon ziemlich alt und dann lassen sich Milchsäurebakterien gar nicht mehr so zuverlässig darstellen. Deswegen müsste man für die Kontrolle der Parasiten einen 3-maligen, also so einen Sammelcode eingeben und dann noch ein Röhrchen frisch, wo man dem Labor draufschreibt, das ist jetzt frischer Code und gleich losgeschickt. Dann hätte die ganze Sache ein kleines bisschen mehr Aussagekraft. Also da braucht man keine Angst haben, wenn dort steht kein Nachweis von Enterokokken, dann müsste man auf den Befund gucken, ist es Sammelcode, wann ist er abgeschickt worden, wann ist er untersucht worden. Also wenn da einfach die Zeit viel zu lange war, dann sind die nicht mehr nachweisbar. Mhm. Bei den nächsten, bei den gramnegativen Bakterien gibt es ja auch mehr als die, die dastehen. E. coli, das ist ja so das Standardbeispiel dafür. E. coli kann ganz gefährliche Krankheiten verursachen und ist aber Bestandteil der ganz normalen Darmflora. Also es gibt Arten, die tun gar nichts und es gibt Arten, die sind ganz gefährlich. Also die ganzen EHEC-Erkrankungen zum Beispiel sind ja E. coli-Erkrankungen. Oder auch bei Blasenentzündungen. Das ist meistens der E. coli, der da drin ist. Also ist, die können ganz schön gefährlich sein, aber im Normalfall sind sie unerlässlich und werden in der Darmflora gebraucht. Deswegen 2+ heißt normaler Nachweis, alles in Ordnung. Enterobacter, Citrobacter, alles Bakterien, die normal im Darm vorhanden sind, die aber zur Fäulnisflora gehören. Also wir haben im Grunde so 2 Gegenspieler, im Darm, die einen sind zuständig für die Kolonisationsresistenz. Also wenn die genügend da sind, schützen die den Darm vor fremden Keimen. Das ist schon mal gut. Und dann gibt es die Fäulnisbakterien, die aber auch gebraucht werden, um eben Nahrungsbestandteile dann im Dickdarm auch endgültig noch verwerten zu können. Wenn die überhand nehmen, haben wir einen Durchfall. Zur Fäulnisflora gehören zum Beispiel auch die Clostridien. Also wenn die Clostridien überhand nehmen, machen die ja auch teilweise Durchfälle. Kommen wir aber dann auch gleich noch drauf, die sind ja dann weiter unten, haben wir sie dann nochmal. Also der Enterobacter und der Citrobacter ist da, aber er ist in so geringen Mengen da, dass er nicht nachgewiesen werden kann. Kein Problem, ist okay. Krankmachende Bakterien, mittelgradiger Gehalt. Das ist jetzt ein E. coli, Mukoid. Heißt, der heftet sich an die Schleimhaut an und von dort aus kann er dann eben Entzündungen auslösen und Probleme machen. Den wollen wir nicht haben. Kommen wir dann später noch drauf, was wir vielleicht machen können dann dagegen. Obligat pathogene Keimflora, also pathogen ist krankmachend und obligat heißt, der macht es immer. Wo ja der E. coli es nur unter Umständen macht, wissen wir von den Salmonellen, wenn wir die haben, können die Probleme machen, wobei Hund und Katze relativ gut mit Salmonellen umgehen können. Bei uns, wir sind ordentlich krank, wenn wir eine Salmonelleninfektion bekommen. Also es gibt auch Hunde, die von Salmonellen erkranken können, aber die sind dann sowieso schon immungeschwächt. Also die haben noch ganz andere Probleme und dann werden sie vielleicht auch nicht mit Salmonellen fertig.
Ja, das ist ja auch das Thema bei der Futterzubereitung, dass wir Menschen deutlich mehr aufpassen müssen beim Fleisch, ne? Ja. Weil ein gesunder Hund das wegsteckt.
Ja.
Und der pH-Wert im Magen ja auch sauer genug ist,
ja,
wenn es gesund ist. Aber wir Menschen zahlen die Rechnung, wenn wir nicht
aufpassen. Genau. Genau. Und da sehe ich auch immer, das sage ich immer auch beim Thema Barfen, vielleicht zahlen wir nicht mal selber die Rechnung, aber der nach uns in die Küche kommt und sich dann dort, wo wir die Barfmahlzeit gemacht haben, sich ein Brot schmiert oder seinen Salat wäscht und damit dann irgendwas kontaminiert, vielleicht tut es auch an andere aus unserer Familie dann die Zeche zahlen. Deswegen sollte man da wirklich ein bisschen ordentlich und sauber arbeiten. Genau.
Eine Gefahr für dich, weil bei uns auch nur ich.
Ist gut.
Das muss doch niemand wissen.
Okay, schneiden wir aus.
Mykologische Untersuchung, Pilze im Darm sind auch normal. Also es sind ja nicht nur Bakterien drin, es sind da auch Pilze drin, also Hefepilze, alles gut. Aber wenn wir hier Candida und Aspergillus nachweisen können, dann ist das auch etwas, was die Symptome und das Bauchweh und die Probleme machen können. Also nachgewiesen in der mykologischen Untersuchung, die Pilze, das wollen wir nicht. Und das wäre ein deutlicher Hinweis, da muss was getan werden. Also Candida kennt man wahrscheinlich auch vom
Menschen. Ja. Ja.
Candida-Infektionen und Aspergillus ist ja eigentlich ein Schimmelpilz. Kann sein, dass es über die Nahrung aufgenommen wurde. Das gibt es nämlich auch sehr häufig, dass Hunde, die saufen aus Pfützen, die fressen draußen eine tote Maus, die fressen Menschenkot, die fressen ihr Fressen auf der Wiese und nehmen dadurch Keime mit auf. Und dann steht da plötzlich von mir aus, es ist Proteus drin oder wie ihr den Befund hattet mit Klebsiella. Das sind solche Sachen, die wahrscheinlich von draußen Außenkeime mit aufgenommen wurden. Wenn es dazu keine Symptome gibt, kann man das vergessen, weil der Körper kümmert sich darum und in kürzester Zeit ist das wieder draußen. Also das sind dann meistens so Zufallsbefunde, die gar keine Probleme bereiten. Wenn sie Probleme bereiten, wenn wir Symptome haben, müssen wir natürlich was dagegen tun. Dann kommen die Clostridien, die Gasbildner. Und der Fleisch, also die Clostridien leben vorrangig von Proteinen. Die kommen auch vorrangig im Dickdarm vor. Und in den Dickdarm sollen eigentlich nur 10% des Proteins überhaupt ankommen. Wenn ich aber zu viel, zu große Portionen mit Fleisch füttere oder ich habe viel tierische Produkte, die schlecht verdaulich sind, also ich füttere Pansen, Euter, Lunge, ich gebe diese getrockneten Kauartikel, das sind alles Proteine, die im Dünndarm von Enzymen nicht verstoffwechselt werden können. Und dann kommt in riesigen Mengen das im Dickdarm an. Dann freuen sich die Clostridien, die kriegen reichlich Nahrung und die vermehren sich wie verrückt. Und wenn die sich vermehren, machen sie Durchfall. Also das ist eine ganz klare Geschichte. Deswegen bei wirklich erhöhten Clostridienzahlen und Symptomen, Blähungen, Durchfall, dann muss man die Fütterung umstellen und ein bisschen bessere, hochverdaulichere Proteine füttern und weniger und auf die Kauartikel verzichten. Und schon hätte man das Problem gelöst.
Also, was ist eine angemessene Zahl oder wie viel wären okay oder ab welchem Bereich wäre es nicht mehr okay?
Also man kennt nur diesen Befund mit einer Keimzahl über 1 Million pro Gramm positiv. Das findet man eigentlich durchgängig bei allen Darmscreens.
Ja.
Und manche reagieren darauf und manche nicht. Also manche haben eine Verdauung und reagieren auf das nicht und manche reagieren schon. Also hier habe ich noch nie auf einem Kotbefund einen anderen Wert gesehen. Der sieht immer so aus. Aber da braucht man sich eigentlich nichts denken, wenn man keine Symptome hat. Und bei diesem Hund mit den Symptomen, wenn ich aber sehe, der hat die Pilze da drin, dann würde ich auch erstmal sagen, schau mal erstmal, was überhaupt das auslöst. Also warum haben wir hier entartete E. coli drin? Warum haben wir hier Pilze drin? Da wäre mein Hauptaugenmerk gar nicht die Clostridien, weil die eigentlich bei jedem so aussehen. Also da würde ich mir gar nichts weiter denken. pH-Wert ist wichtig, weil Bakterien haben bestimmte Lebensräume, wo sie mehr oder weniger gern leben. Also es gibt welche, die können nur im aeroben Bereich, also wenn sie Sauerstoff haben, leben. Es gibt aber welche, die können nur im anaeroben Bereich ohne Sauerstoff leben. Und es gibt welche, die können beides. Und es gibt Bakterien, die kommen eher klar in einem etwas sauren pH-Wert. Und es gibt welche, die möchten es nicht so sauer haben. Und deswegen ist das Milieu und der pH-Wert im Darm mit ausschlaggebend, welche Bakterien sich wo halten können und wo nicht. Deswegen sagt der pH-Wert zwischen 5,5 und 7,5 so einen pH-Wert, der normal so sein sollte, wenn der Kot rauskommt.
Mhm. Weil das ja im Darmabschnitt auch nochmal unterschiedlich ist. Ne? Also Magen, Dünndarm, Dickdarm haben ja eben, so wie du sagst, unterschiedliche pH-Werte, eigentlich
genau.
Funktionieren kann. Ne?
Genau, weil der Mageninhalt kommt ja relativ sauer aus dem Magen raus und deswegen ist im Zwölffingerdarm die Verdauungssäfte von der Bauchspeicheldrüse und die Gallenflüssigkeit, die haben eigentlich einen sehr hohen pH-Wert, also die sind basisch und versuchen, diese Säure erstmal abzupuffern. Mhm. Trotzdem haben wir im Dünndarm erstmal das saure Milieu, dann wird es eben zunehmend basischer und im Dickdarm, die Dickdarmbakterien, die dann Pflanzenfasern verdauen, die produzieren ja kurzkettige Fettsäuren. Und mit diesen kurzkettigen Fettsäuren machen die das Darmmilieu nach hinten raus wieder etwas saurer. Und deswegen gibt es in verschiedenen Darmabschnitten verschiedene Bakterien. Weil die Milchsäurebakterien, die im Dünndarm sind, die vertragen ganz andere pH-Werte oder wollen ganz andere pH-Werte haben, wie die jetzt im Hüftdarm oder eben dann im Dickdarm, wo es dann schon wieder zunehmend etwas saurer wird. Und daher, das ist eigentlich so das A und O, wenn man im Darmmilieu was umstellt, werden sich auch die Bakterien umstellen. So, und jetzt würden wir hier auf dieser Seite im Grunde noch nicht erkennen, was ist los. Und viele würden jetzt sagen, okay, und jetzt müssen wir die Bakterien zugeben und gegen die Pilze und Bakterien müssen wir was tun. Aber der Screen ist noch nicht am Ende, weil nicht gegen die Bakterien müssen wir was tun, sondern wir müssen die Ursache finden. Warum sind hier solche Verschiebungen dabei? Und die finden wir im nächsten Bild. Also Giardien wurden hier erst nochmal mit untersucht. Okay, die sind negativ, das ist ja sehr vorteilhaft. Und der Grund für diese Verschiebungen ist dieser Wert, die pankreatische Elastase. Das ist nämlich das Verdauungsenzym, was von der Pankreas kommt. Und hier haben wir einen Wert von 16. Das ist gar nichts. Also hier sieht man es ja auch, es ist absolut im niedrigen Bereich. Dieser Hund kann nicht verdauen. Und wenn ein Hund nicht verdauen kann, dann gehen natürlich viele unverdaute Bestandteile durch den Darm. Die kommen, also unverdaute Bestandteile kommen in Darmbereiche, wo sie nichts zu tun haben. Und das führt zu diesen Verschiebungen. Also wir haben hier eine totale Verschiebung aufgrund dessen, dass der Hund nicht verdauen kann. Und das ist der Grund. Ich brauche hier nur den Hund unterstützen. Dieser Hund musste mit 2 Jahren schon zu jeder Mahlzeit künstlich hinzugefügt Verdauungsenzyme bekommen, weil einfach seine Bauchspeicheldrüse die Arbeit eingestellt hat. Das gibt es.
Ist das dann der Klassiker, dass man diese Schweineenzyme zufüttert oder gibt es da andere Lösungen auch, die du besser findest? Oder?
Das ist absolut unterschiedlich, was die Hunde vertragen. Also es gibt verschiedene Mittelchen, manche auf pflanzlicher Basis, die sind meistens nicht so effektiv. Die Schweinepankreas ist natürlich schon effektiver, aber es ist wirklich unterschiedlich. Also es gibt Hunde, die entwickeln auf das eine Mittelchen Blähungen und vertragen es nicht so gut. Die kommen mit einem anderen gut zurecht. Das müsste man dann wirklich mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, was hat der Hund vor eins bekommen? Habe ich schon wieder vergessen. Kata, weiß ich gar nicht irgendwie. Also müsste ich nochmal nachgucken. Aber das ist, ja, wie gesagt, da muss man dann ausprobieren. Da fängt man einfach mal mit einem an und probiert es aus, was der Hund verträgt.
Was mir mal gesagt wurde, ist, wenn noch eine Grundleistung da ist, aber nicht mehr hoch genug und man füttert Enzyme zu, eben jetzt Schweineenzyme oder wie auch immer, dass man dann die Bauchspeicheldrüse dazu in Versuchung bringen würde, gar nicht mehr zu arbeiten, weil es ja zugefüttert wird?
Nee. Also es gibt ja wirklich nach einer Pankreasentzündung geht die Leistung der Pankreas auch mal runter. Und wenn ich dann die Pankreas entlaste, ich mache es mal Schonkost, ich gebe meine Enzyme dazu, kann es sein, dass die Pankreas sich wieder erholt und wieder anfängt zu arbeiten. Also mit der Zugabe von Enzymen mache ich nichts kaputt, sondern ich kann das einfach mal probieren über 3-4 Wochen, Pankreas stütze und dann kann ich ausschleichen und dann werde ich sehen, ob die Pankreas noch Zellen hat, die anspringen oder nicht. Also das kommt immer darauf an. Kommt es von einer Entzündung, Pankreatitis, kann sie sich wieder erholen. Aber bei Schäferhunden und Red Rippern, da haben wir ja so eine Erkrankung, PRA, progressive, wo einfach die Zellen abgebaut werden, getötet werden, die sind nicht mehr da. Und da kann ich eigentlich machen, was ich will, da kommt auch nichts wieder. Aber die Gabe der Enzyme macht wirklich keinen Schaden. Also das ist egal. Okay. Kann ich tun, kann ich probieren.
Okay. Ja, Schäferhund ist der Klassiker, ja.
Ja, die haben das ja auch schon mit ganz jung, in jungen Jahren, ne? Nach einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren. Das ist so ein typischer Fall, wo das passieren kann.
Ja.
Muss man probieren, ne? Dann würde sich hier vieles auch umstellen. Also ich kann natürlich gegen die Pilze, es gibt viele Möglichkeiten, das Milieu umzustellen. Es gibt natürliche Antibiotika. Super Geschichte. Also ich arbeite gern mit Grapefruit-Kernextrakt. Das kann man äußerlich und innerlich anwenden. Das könnte man, das hilft gegen Viren, gegen Bakterien, gegen Pilze. Und das könnte man hier einfach mal geben und probieren, ob das jetzt hier dann auch diese Darmmikroben wieder ein bisschen zurücktreibt. Aber ich denke, alleine wenn der dann wieder verdauen kann, wird sich das selber alles wieder korrigieren. Ansonsten gibt es natürlich gegen Pilze Mittelchen, die man da nehmen kann. Nystatin zum Beispiel wird nicht ins Blut aufgenommen, wirkt nur im Verdauungstrakt und dann hätte man dagegen was getan. Aber wie gesagt, wenn ich wüsste, es ist eigentlich ursächlich die fehlende Verdauung, würde ich erstmal das mit der Verdauung in Ordnung bringen und dann nach 4 Wochen nachkontrollieren. Meistens regelt sich das selber. Weil es sind ja Milliarden von Mikroorganismen da. Und wenn der richtige pH-Wert wieder vorhanden ist und die richtigen Nährstoffe am richtigen Ort, wird sich das auch wieder ausgleichen. Und sonst kann ich natürlich mit Huminsäuren arbeiten, mit einem Probiotika arbeiten, mit natürlichen Antibiotika arbeiten. Notfalls, wenn die Symptome nicht besser werden, auch mit dem Pilzmittel. Ne? Also da kommt immer drauf an, inwieweit der Hund und der Besitzer leidet.
Ja, aber wieder total wichtig, was du jetzt auch aufgezeigt hast, eben diese zweite Seite. Ja, eben nicht zu sagen, okay, die Bakterien passen, die passen nicht und dann füttern wir einfach zu und die Ursache ist damit gar nicht behoben.
Genau, genau. Und bei mir als Ernährungsberater kommt natürlich meistens die Ursache für Verschiebungen ist die falsche Fütterung. Also wenn ich das schon sehe, jeden Tag Kauartikel oder 80-20 Fleisch zu Gemüse, dabei viel schlecht verdauliche Sachen und der Hund hat dann Blähungen und Durchfall, ja, dann weiß ich schon, das liegt 1:1 nur am Futter. Da brauche ich mich nicht um die Darmflora kümmern, sondern ich muss mich um die Ursache kümmern. Der Hund muss gescheit ernährt werden. Und dann wird wahrscheinlich das alleine durch die Futterumstellung schon passieren. Also deswegen muss man immer gucken, ja, warum ist es so? Allergien können auch eine Rolle spielen, ne? Wenn der Hund irgendetwas bekommt und die Schleimhaut reagiert jedes Mal mit Rötung, Schwellung, dann ist natürlich auch eine Verdauung nicht möglich.
Ja.
Weil die Schwellung der Schleimhaut kann unter Umständen auch den Gallenabfluss oder den Pankreas, also den Bauchspeicheldrüsensaft, nicht mehr rauslassen, dann kann es zu Rückstauungen kommen. Also eine Allergie, eine Unverträglichkeit kann ganz oft auch die Ursache dafür sein, dass es dann eine Dysbakterie gibt, einfach durch Unverträglichkeiten. Und daher erstmal die Ernährung angucken, dann eben unbedingt gucken, wie die Bauchspeicheldrüsenleistung ist. Kann die überhaupt verdauen? Dann braucht man eigentlich unbedingt diese pankreatische Elastase aus dem Kot. Ich bin ja Tierheilpraktiker. Ich darf ja nicht an Tierarztlabore meine Sachen schicken, sondern es gibt ja ein eigenes Tierheilpraktikerlabor Vetscreen. Da hat jeder Tierheilpraktiker oder jeder Tierernährungsberater eine eigene Labornummer. Und das ist eigentlich so der typische Durchfallscreen. Der Durchfallscreen sagt mir, sind Giardien drin, sind Parasiten drin, wie sieht die Elastase aus? Dann kann ich mir noch das Mikrobiom angucken, dann gucke ich mir die Fütterung an und meistens weiß man dann schon seinen Weg, den man dann gehen muss. Mhm. Wollt ihr das zweite Praxisbeispiel oder nochmal zurück zu eurer Fragen?
Ja, gerne noch ein zweites Praxisbeispiel.
Weil wenn wir es eh dabei haben, so, ne?
Bleiben wir gleich genau. Dran, ja.
Dann bleiben haben wir hier nochmal ein paar Begriffe. Ich habe mal was anderes rausgesucht. Also das ist jetzt ein Beagle 9 Jahre. Warum so ein komisches Bild? Weil ich mir natürlich als Hundeernährungsberater mir immer Bilder seitlich und von oben schicken lasse, damit ich auch sehe, ob die übergewichtig sind. Also deswegen haben wir jetzt ein komisches Bild von diesem Beagle. Der hat keinen Durchfall, sondern der hatte wirklich nur mal, auch nicht immer, den Kot mit Schleim überzogen. Das war auch mehr ein Zufallsbefund, weil da einfach mal so ein Screen gemacht worden ist. Was er aber oft hat, die Ohren braun, also so ein brauner Belag drin, also verschmutzte Ohren. Auf was deutet das hin? Eigentlich auch schon wieder auf entweder ein Fütterungsproblem, fehlende Fettsäuren oder eine Unverträglichkeit, eine Allergie. Mhm. Ne, das würde mir jetzt im Grunde schon mal wieder die Symptome sagen. Deswegen ein Befund ohne Symptome bringt eigentlich auch nichts, weil man dann die Ursache nicht finden kann.
Also braune Ohren würdest du nicht sagen, die können gereinigt und dann zugecremt, ne?
Ja, also gereinigt gehören sie auf alle Fälle. Es kann ja auch mal sein, dass sie bloß schmutzig sind, aber wenn sie dann schon so ein bisschen käsig riechen, so sauren Geruch haben und ich weiß schon, es sind Malesetien, es sind Hefepilze drin, dann hat das eben meistens auch was mit dem Immunsystem zu tun, dass das auf irgendwas reagiert oder in die Knie gegangen ist und dafür gibt es ja dann auch immer Gründe. Und wirklich fehlende Fettsäuren, Linolsäuremangel zeigt sich sehr oft durch diese braunen Ohren. Also würde ich mir mal die Ration angucken, ist dort Linolsäure drin? Linolsäure hat man im Schweinefett, im Geflügelfett oder im Distelöl zum Beispiel. Und wenn sowas überhaupt nicht gefüttert wird und Linolsäure auf Null ist, würde ich da vielleicht schon mal sagen, gib mal Linolsäure dazu, vielleicht regelt es das schon. Mhm. Dann muss ich aber, wenn die Malesetien im Ohr drin sind, klar, die muss ich da rausbringen. Deswegen müsste man da auch behandeln. Wäre auch eine Möglichkeit, mit meinem Krebsfruchtkernextrakt verdünnt da zu reinigen. Also im Grunde mit einem natürlichen Antibiotika, aber man könnte da auch mit diesen Anolithwässern rangehen. Also da bin ich auch ein Freund von, das tut ja auch Bakterien, Viren, Pilze verhindern. Damit kann man super schön waschen und dann sollten die dann auch weg sein. Also nicht nur einmal, wird man bestimmt ein paar Mal machen müssen, aber wenn man die Nahrung dann umstellt, das Problem löst, die unverträglichen Dinge nicht mehr füttert, dann sollte das auch nicht wiederkommen.
Ja, ich habe es nur bewusst jetzt angesprochen, weil ich es immer noch erlebe, dass dieser Zusammenhang zwischen Ohren und Darm sich noch immer nicht ganz rumgesprochen hat. Ne?
Ah ja, genau.
Also mit dem Ohr herumgedoktert und immer mal wieder und dann sagen halt die Hundebesitzer, jetzt ist es wieder weg, jetzt ist es wieder da und keiner weiß warum.
Ja. Ja.
Und der Darm ist wegen so nicht am Schirm, dass man den mit anschaut.
Ja. Genau. Und der Darm ist ja zu 80% unser Immunsystem. Deswegen Darm, Immunsystem, Ohrenprobleme, das hängt natürlich eins zu eins zusammen. Ne?
Genau. Ja. Aber das Ohr ist halt so weit weg vom Darm, ne?
Auf alle Fälle.
Denkt man halt vielleicht nicht dran, ne?
Wie das Auge und die Leber ja auch nicht nebeneinander sitzen, aber trotzdem viel miteinander zu tun haben. Ne? Das ist das ist eine spannende Geschichte, genau.
Ja.
Was haben wir hier? Im Grunde sehr ähnliche Sachen. Also deswegen sieht man das eben auch. Wir haben auch hier keinen Nachweis von Enterokokken, keinen Nachweis von aeroben Sporenbildern. Müsste man wieder überprüfen, nachschauen, war es ein Sammelkot, wann gesammelt, wann untersucht. Die alpha-hemolysierenden Streptokokken, ganz normaler Bestandteil des Darms, braucht uns keine Gedanken machen. E. coli mit +++, auch in Ordnung, ist ja normaler Bestand, so wie es sein muss. Enterobacter, Citrobacter hat man beim vorherigen Befund auch, ist zwar Bestandteil der Darmflora, aber sollte als Fäulnisflora auch so wenig da sein, dass die uns jetzt nicht unbedingt gleich anspringen müssen in so einer Probe. Und als krankmachende Bakterie wird hier ein geringer Gehalt Proteus mirabilis genannt. Und der ist normalerweise auch Teil der Fäulnisflora, aber der kommt eben absolut in der Umwelt vor. Deswegen, es ist ja hier nicht ein Befund gemacht worden, weil wir hier wahnsinnige Symptome haben, sondern es ist ein Zufallsbefund. Und das kann sein, wenn in einer Woche nochmal der Code getestet wird, dass der gar nicht mehr nachweisbar wäre, weil er eben, der Beagle frisst auch alles, was draußen rumliegt, durch irgendwas aufgenommen worden ist. Ja. Wasser aus dem Teich saufen, Wasser aus der Pfütze saufen oder eben tote Maus oder irgendwie was Erdefressen von außen aufgenommen worden. Salmonellen haben wir nicht nachgewiesen, wunderbar. Und die Clostridien, genau derselbe Befund wie beim letzten Mal. Und das zieht sich eigentlich durch. Also es ist eher eine Seltenheit, wenn man bei einem Fleischfresser einen Kotbefund hat, wo nicht hier steht, positiver Befund, es ist über 1 Million da. Also das ist eigentlich normal. pH-Wert 6,6, auch überhaupt kein Problem. Also ist ja drin in dem Referenzwert, sollte keine Probleme machen. Und hier sehen wir im Grunde das Ergebnis oder die Erkenntnis auch, was ist die Ursache dieser Abweichung. Wir finden hier einen geringen Gehalt von Giardien. Und Giardien, da kann ja der erwachsene Hund ganz gut damit leben. Der wird mit einer geringen Anzahl Giardien im Darm, kommt ja klar. Das macht das Immunsystem. Der junge Hund bis zu einem Jahr, der hat Durchfälle, dem geht es wirklich schlecht, wenn er Giardien hat. Und der alte Hund hat die einfach, ist dann aber Ausscheider. Also mit jedem Kot, was draußen liegen bleibt, kommen Giardien in die Umwelt. Und die Giardienzysten können ja wirklich monatelang draußen infektiös ansteckend rumliegen. Und damit kann ich natürlich dann viele Hunde mitnehmen und dass die dann auch krank werden. Die Giardien sind Einzeller und die leben in der Darmschleimhaut. Deswegen gibt es ab und zu mal diesen Schleimüberzug, weil die natürlich dann die Darmschleimhaut auch schädigen und die Schleimhaut dann mal so als Schleim mit rauskommt. Mhm. Im Unterschied zu dem anderen Kotbefund hier nochmal die pankreatische Elastase. Also das ist der Normalbefund. Pankreatische Elastase über 180 Mikrogramm pro Gramm, dann ist die Bauchspeicheldrüse in voller Leistungskraft. Da haben wir dann hier mit der Verdauung überhaupt kein Problem. Also hier haben wir im Grunde die Ursache für diese Probleme, den Giardienbefall.
Mhm. Wobei da der Mensch ja auch mitleidet, weil die Giardien riechen ja wunderbar, ne?
Genau. Wer Hunde schon mal hatte mit Giardien, der sagt immer, ich erkenne an jedem Kot, ob der Hund Giardien hat. Das ist so ein ganz spezieller Geruch, den man nie wieder vergisst. Das stimmt. Das sagen viele. Genau. Mhm.
Kann man den Hund so füttern, dass er unattraktiv ist oder unattraktiv riecht für diverse Parasiten?
Jo. Ja. Also Darmbakterien. Weil Ektoparasiten, also jetzt Zecken, stört das jetzt nicht. Aber zum Beispiel Kokosflocken mögen Bakterien gar nicht. Geraspelte Karotten mögen sie auch nicht. Und sie mögen viele sekundäre Pflanzenstoffe nicht. Also ätherische Öle von Kräutern hassen sie wie die Pest, da ziehen sie aus. Deswegen ab und zu mal zerkleinerte, nicht zermahlene. Es müssen wirklich noch so Splitterchen von Kürbiskernen oder Kokosflocken oder eben so nicht fein gemahlene Karotte, sondern eben geriebene Raspeln, Karotten raspeln und dann aus dem Garten Basilikum, Thymian,
Oregano.
Ja, Oregano und was war das andere? Rosmarin. Mhm. Das ab und zu mal mit pürieren und reingeben, das mögen sie gar nicht.
Als Dauerkur fallweise tue ich meinem Hund was Schlechtes, wenn ich ihm das, weiß ich nicht, von Ostern bis
Halloween
gebe.
Ja. Deswegen, also Pflanzen in der Phytotherapie sagt man ja, man sollte Pflanzen am Stück nicht länger als 4 Wochen geben. Also Ausnahmen bestätigen die Regeln. Es gibt auch mal welche, die man 6 Wochen geben kann. Aber man macht nichts falsch, wenn man sagt, jede Pflanze maximal 4 Wochen, dann muss abgesetzt werden oder eine neue Pflanze genommen werden. Also ich könnte im Grunde 4 Wochen mal meine Kräuterkur machen, dann setze ich ab und dann gebe ich Kokosflocken mit Kürbiskernen oder sowas. Also ich sollte da auf alle Fälle immer mal wechseln. Mhm. Also das nie so durchlaufend, das sollte man auf keinen Fall machen. Mhm. Kommt vielleicht auch zu einem Gewöhnungseffekt, aber die ätherischen Öle von Kräutern müssen eben auch über die Leber verstoffwechselt werden und deswegen muss dann auch mal wieder eine Pause rein in solche Geschichten.
Mhm. Ja, wir haben eh die ganze Vielfalt, die du jetzt aufgezählt hast, steht eh bei uns in der Küche.
Wenn die Parasiten da sind, ist es eine gefährliche Geschichte zu sagen, ich gebe jetzt das mal und hoffe, dass sie alle ausziehen. Also wenn ich einen Befund habe, wie gesagt, bei den ganzen Befunden sind unter 15% wirklich, dass die Hunde Parasiten haben. Aber wenn ich jetzt einen Befund habe und da sind Spulwürmer drin oder Bandwürmer drin oder sonst irgendwas, dann sollte man auch behandeln. Also wenn Würmer da sind, sollte man sie behandeln, weil die den Darm natürlich auch schädigen. Die nehmen nicht nur Nährstoffe auf, sondern die durchbohren ja bei ihrem ersten Besuch im Körper auch die Darmwand. Also die Giardien leben in der Schleimwand, die verschiedene Bandwürmer haben Saugnäpfe und hängen sich an die Darmwand an und machen dort richtig blutende Wunden. Und die Spulwürmer gehen eben wirklich durch die Darmwand durch, machen eine Körperwanderung, besuchen Leber, Lunge, sonst irgendwas. Also das möchte man eigentlich nicht haben. Und deswegen wirklich, also wenn ich einen Befund habe, dann weg mit den Viechern. In Zukunft gescheit füttern, immer mal sowas machen, dass sie unattraktiv sind. Aber das so laufen lassen, ist auch keine gute Idee.
Wobei wir auch ein Interview geführt haben, das fanden wir auch sehr, sehr interessant, die sich mit diesen Würmern eben beschäftigt hat, mhm, und Allergien, wo sie gesagt hat, ganz, ganz wichtig, so wie du es eben auch sagst, zwar behandeln, aber dann nicht zu vergessen, dass man dann auch gleichzeitig eben entgiftet, weil durch diese toten Würmer die Toxine ja wieder freigesetzt werden, mhm, und das dann auch wieder den Körper stresst. Ne?
Ja, auf alle Fälle. Also Probiotikagabe, Huminsäure, immer wo die Sachen so gebunden werden, ausgeschieden werden, ist auf alle Fälle immer gut. Und wenn man dann den Körper unterstützt und auch wieder neue Darmbakterien reingibt, die man brauchen kann, die setzen sich dann wieder für die Kolonisationsresistenz wieder rein. Und da, wo die sitzen, kann nichts anderes anhaften. Das ist natürlich immer so dieser große Vorteil. Wer mutig ist, also es gibt natürlich Möglichkeiten, ich kenne Züchter, die entwurmen ihre Welpen mit Aprotanum, Homöopathie, Urtinktur, mit der Eberraute und es hilft. Ne? Also deswegen, aber man muss immer die Schäden der Parasiten natürlich auch im Hinterkopf haben. Man sollte dann nicht zu lange rumzipfeln und das nicht zu lange laufen lassen, weil es kann eben wirklich mehr Schlechtes dann passieren. Ich sollte da nicht 3-4 Wochen umeinander zipfeln, bis ich meine Giardien los habe, sondern die Giardien müssen weg. Ja. Das ist wichtig.
Viele entwurmen ja, vor allem wenn sie jetzt den Hund ins Bett lassen oder wenn Kinder zu Hause sind, prophylaktisch mal alle 3 Wochen mit Entwurmungstabletten. Möchtest du dazu etwas sagen, Heidi?
Ja, wenn keine Würmer da sind, kann ich nichts entwürmen. Und deswegen hatte ich das auch gesagt, also 85% aller Kotuntersuchungen weisen keine Parasiten nach. Also wir haben keine parasitenverseuchten Populationen von Hunden und Katzen, sondern es sind wirklich nur bis 15% aller Befunde mit Parasiten. Also 85% würde ich umsonst die Wurmtablette geben, weil gar nichts da ist, gegen was die Würmer wirken sollten. Also daher ist das Quatsch. 2-mal im Jahr so einen Befund gemacht. Es muss ja kein großer Durchfallscreen sein, sondern einfach auf Parasiten testen, 1 oder 2-mal im Jahr. Und dann bin ich auch beruhigt und kann den ins Bett lassen und sagen, ich habe jetzt 4 oder 5 Jahre jedes Jahr 2-mal so einen Befund gehabt, der war jedes Mal frei. Ich mache das gut mit meinen Kräutern und mit meinen Kürbiskernen und meinen Kokosflocken und dann brauche ich auch keine Angst haben vor den Würmern.
Ja, das liest man ganz, ganz oft, ja, dass sie diese ganzen Entwurmungsbomben da in den Körper reinknallen. Und
ja, aber das ist klar, weil das die Tierärzte natürlich viele Jahre so gesagt haben. Und die Phasen sind auch immer kürzer geworden. Also mal war es alle 4 Monate und dann ging das zurück auf alle 3 Monate. Und dann sollten sogar die Wohnungskatzen regelmäßig entwurmt werden, weil man könnte ja an den Schuhen irgendwas mit reinbringen. Weil ich aber auch bei den Pferden unterwegs bin, da hat man ja schon lange umgedacht, weil schon so viele Resistenzen gegen die Wurmmittel entstanden sind. Also bei den Pferden ist das absolut vom Tisch. Da werden sogar die Parasiten ausgezählt und man gesteht dem Pferd sogar eine gewisse Menge Parasiten zu. Also die haben auch ihre Berechtigung, die dürfen nur nicht überhand nehmen. Und dann wird wirklich nur bei Befall zielgerichtet entwurmt und nicht mehr ganze Stallungen resistent gemacht. Also beim Pferd hat man da schon ganz anders umgedacht. Da ist man bei Hund und Katze noch ein bisschen auf einem anderen Weg. Okay. Aber das wird sich auch noch ändern.
Stichwort Pferd. Es soll ja Hunde geben, die Hundekot essen, die Hasenkot essen, die auch Pferdekot essen. Warum tun die Hunde denn das?
Weil das leckeres Mamam ist. Ich sage immer, Wölfe, die in Gegenden leben, wo es wirklich absolute Nahrungsknappheit gibt, also in Ländern, wo es wahnsinnig viel Schnee gibt. Eine Möglichkeit des Überlebens ist, den Pflanzenfresserherden nachzuziehen, natürlich zu warten, bis von denen einer gestorben ist vor Hunger. Aber die nehmen den Kot auf. Also in dem Kot ist noch jede Menge Energie drin. Es ist Pflanzenfaser drin, es sind Vitamine drin, es sind Mineralien drin. Also der Kot ist eigentlich ganz normales Fressen für unsere Hunde. Und da die ja kleine Portionen von uns bekommen und eigentlich immer hungrig sind, nehmen die das eben je nach Appetit mehr oder weniger auf.
Aber da sind ja auch keine Konservierungs- und Lock- und Duftstoffe drinnen, ne? Von den Dingen, die du jetzt beschrieben hast.
Doch, ja, bei den Wölfen nicht. Aber da geht es jetzt um den Menschenkot. Also in städtischen Bereichen haben ja viele Hundebesitzer das Problem, dass in der Stadt hinter jede Hecke, hinter jede Mauer Menschenhaufen liegen. Und die Hunde stürzen sich auf den Menschenkot. Und das hat wirklich damit zu tun, dass da Duftstoffe, Geschmacksverstärker drin sind durch Fastfood. Also in der Stadt wird natürlich ganz viel bei McDonald's, Burger King etc. gegessen und da haben wir die ganzen Stoffe drin. Das heißt, in dem Menschenkot ist das auch drin und die Hunde stehen da total drauf. Also manchmal werden sie wirklich verleitet, sowas zu fressen durch die Dinge, die der Mensch gegessen hat. Aber Pflanzenfresserkot sollte uns nicht beunruhigen, bringt eigentlich viele positive Dinge. Und ich beobachte auch, dass es gerade die Fertigfutter gefütterten Hunde sind, die sich besonders auf solchen Kot stürzen, weil im Fertigfutter wir eben oftmals keine B-Vitamine drin haben und im Kot sind ja viele B-Vitamine drin oder auch Tiere, die kaum Rohfaser bekommen, die suchen sich dann das über Gras oder über Pflanzenfresserkot. Mhm. Einfach auch Rationsüberprüfung machen, gucken, was fehlt dem Hund. Oder wenn es ein verfressener Hund ist, wie ein Beagle oder Labrador, der immer Hunger hat, ein Spaniel, einfach sagen, ja, okay. Problematisch ist es ja beim Pferdekot. Es gibt ja ein paar Hunde, die Ivermectin, das Entwurmungsmittel, nicht vertragen. Also die mit diesem MDA1-Gendefekt, die können ja davon sterben. Ne? Deswegen muss ich gucken, wenn ich einen Collie-artigen habe, dass ich da vielleicht aufpasse, weil wenn ein Pferd dann entwurmt wurde und das entsprechende Medikament verwendet worden ist, kann das auch das Ende meines Hundes bedeuten. Deswegen ist da vielleicht ein bisschen Vorsicht angesagt.
Aber das kann ich ja austesten, oder? Ob mein Hund von diesem Defekt betroffen ist.
Da gibt es einen Gentest, genau. Ja. Und sonst bräuchte ich mir da keine großen Gedanken machen.
Rohfaser füttern, was wäre da jetzt so das praktische Beispiel aus der Küche?
Alles, was pflanzlich ist, Pflanzenzellen, Pflanzenwände, ist unverdauliche Rohfaser. Also alles, was in Pflanzen drin ist. Mhm. Also ich könnte zum Beispiel mein Gemüse, wenn ich mein Gemüse püriere, ist auch ein gewisser Anteil Rohfaser dabei. Aber wenn ich jetzt im Frühjahr spazieren gehe und ich sehe, der Hund frisst da irgendwo an einem Bach oder in einem Wald ein spezielles Gras, könnte ich dem da auch was mitnehmen und das dann pürieren und ihn ins Futter mitgeben. Man muss bloß aufpassen, wenn sie Saat fressen, weil das ist natürlich oft gespritzt. Ne? Da gibt es dann auch Durchfälle, Vergiftungen. Deswegen an Wasser abseits von Feldern, dass kein Spritzmittel hingekommen ist, Aber ich kann ja auch Giersch, Löwenzahn, Spitzwegerich, alles sowas, Wildkräuter sammeln auf geeigneten Flächen und das mit pürieren. Also alle Pflanzen enthalten Rohfaser.
Mhm. Macht Akazienfaser auch Sinn?
Ja, total, total, klar. Wenn ich keine Lust habe zum Sammeln oder ich wohne in der Stadt und denke mir, wo soll ich denn das herkriegen? Genau, dann machen solche Sachen Sinn. Da geht dann Leinsamen, Akazienfaser, Flohsamenschalen, Karottenpellets, all das, was Pflanzen sind, so lösliche Fasern sind ganz hervorragend für den Darm auch, ja.
Mhm. Okay. Manchmal füttert man ja eh richtig, aber die Nerven sind blank und dann kommt es auch nicht mehr in fester Konsistenz hinten raus. So Magenverstimmungen, Übelkeit, hast du da oder ätherische Öle, hast du da noch Tipps, wie man da stimmungsmäßig drauf einwirken kann?
Prüfungsangst führt bei uns auch zu Durchfall. Das ist einfach Angst, heißt ja, ich mache mich bereit für Kampf oder Flucht. Und deswegen muss der Darm entleert werden. Also das ist ein ganz normaler Vorgang. Wenn ich Angst habe, wenn ich Stress habe, entleert sich der Körper. Jede Ausscheidung ist eine Entgiftung. Deswegen ist das gar nicht schlecht. Das muss ich einfach so hinnehmen. Aber wenn das der Hund natürlich, wenn der ein Nerver ist, gibt es natürlich auch eine spezielle Unterstützung übers Futter, also eine Proteinüberversorgung verstärkt im Grunde solche Verhaltensweisen noch. Also ich sollte dann vielleicht den Proteingehalt ein bisschen runternehmen und Magnesium ist ja ein Nervenmineral und die B-Vitamine sind Nervenvitamine. Also indem ich mehr, wieder unser Lachsöl, tierische Omega-3-Fettsäuren füttere, Magnesium anhebe, Vitamin B-Komplex anhebe und weniger Protein gebe, würde ich die Ernährung für einen Nervfall schon mal besser gestalten. Mhm. Aber wenn es jetzt verschiedene Anlässe sind, ich kann natürlich jeden Hund mit CBD-Öl runterholen. Also ich bin ja Fan von CBD-Öl. Das kann man natürlich dann unterstützend noch einnehmen, wenn die Hunde im Auto Probleme haben, kann das helfen. Aber auch Ingwer, so wie bei Menschen, Nux Vomica. Also nicht alles zusammen, sondern ich muss einfach gucken, auf was mein Hund da am besten anspricht oder was mir auch am meisten liegt. Mhm. Und beim Autofahren gibt es ja auch das Phänomen, dass manchen Hunden wirklich schlecht wird, wenn sie rausschauen können, weil dann so die Umwelt an ihnen vorbeirast und dann wird denen schlecht. Dann sollten sie einfach in eine Box oder vorn an die Füße transportiert werden. Klar, Gewöhnung, positive Bestärkung, das sind alles Dinge, die mir natürlich am besten im Welpenalter gelingt. Wenn ich so einen aus dem Tierschutz bekomme, der das alles nicht kennt, der hat dann vielleicht immer später noch Probleme. Aber das sind so Sachen, die muss ich einfach ausprobieren.
Ja.
Mhm. Ich hätte noch eine organische Frage, weil das für mich einfach unbedingt zum Kot dazugehört und weil ja auch die Konsistenz des Kotes da eine wesentliche Rolle spielt. Wenn man auf den Poppes schaut, auf 4 und auf 8 Uhr liegen ja die Analdrüsen,
ja.
Die zu dem Thema, finde ich, unbedingt noch dazugehören.
Ja, ja. Da gibt es häufig Probleme. Also die Analdrüsen ist ja was Typisches für die Fleischfresser, weil die da so ein Markierungssekret produzieren, was im Normalfall mit dem Kot rausgedrückt wird. Also die Ausgänge der Analdrüsen enden im Grunde in dem Schließmuskel des Afters. Und wenn der Hund sich setzt, dann würde man es rein theoretisch sogar sehen. Also man kann diese Ausführungsgänge sehen. Und damit die ausgedrückt werden, sollte natürlich der Kot schon mal eine gewisse Konsistenz haben. Also wenn der fest ist, habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass da ganz normal dieses Sekret mit ausgedrückt wird. Also das wäre die Normalität. Aber es funktioniert bei einigen Hunden nicht und dann sind die verstopft. Sie entleeren sich nicht selbstständig. Dadurch schwellen die Drüsen an. Man sieht dann eventuell sogar links und rechts neben dem After auf 4 und 8 dann eben so Beulen. Und das tut dem Hund natürlich unheimlich weh. Er wird offen Popo Schlitten fahren. Er wird sich viel schlecken da hinten. Und viele denken dann, der hat vielleicht Parasiten. Kann auch sein. Aber meistens sind es eben wirklich diese verstopften Analdrüsen. Ja. Die Ausführungsgänge, wenn die sich verschließen, das kann natürlich auch mit einer Infektion zu tun haben. Also ich habe es schon bei intakten Hündinnen durch die Hormonumstellungen der Läufigkeit. Da gibt es häufig diese Verstopfungen nach den Läufigkeiten. Also da wird sich wahrscheinlich das Gewebe lockern, es können Keime eindringen und dann habe ich dann eine Infektion drin. Kann passieren. Aber auch Allergienunverträglichkeiten, wie im Darm insgesamt, spielen da eine riesengroße Rolle. Also wenn Tiere mit Schwellung und Entzündung der Schleimhaut reagieren, macht es natürlich auch die Ausgänge der Analdrüse zu. Deswegen muss ich da auch wieder gucken, wie ist die Kotkonsistenz? Reagiert der Hund auch noch anderweitig? Also kratzt er sich auch noch anderweitig? Hat er eine Zwischenzähnentzündung? Hat er den Ohrenschmalz drin? Also gibt es überhaupt da noch andere Anzeichen einer Unverträglichkeit, einer Allergie? Dann müsste ich mal mit den Futtermitteln mal ausprobieren, auf was der Hund eventuell reagiert. Mhm. Den Kot fester machen. Ich bin Freund von Knochenmehl, weil Knochenmehl kann man gut dosieren und wirklich langsam steigern, bis ich die entsprechende Konsistenz habe. Manche nehmen auch wieder diese Karottenpellets oder Flohsamenschalen. Also alles, was ein bisschen mehr Menge macht und den Kot fester macht, kann man ausprobieren. Mhm. Gutes Mittelchen, Calciumfloratum, geht immer. Das kann man probieren, weil Calciumfloratum weicht erhärtetes Gewebe auf, aber macht auch zu weich gewordenes Gewebe fest. Also das hat so eine ausgleichende Wirkung. Das hat vielen schon geholfen, aber wenn es eine andere Ursache hat, wird es nicht helfen. Also wenn der Hund eine Allergie hat, kann ich mit Calciumfloratum kommen, wie ich will. Dann, wenn ich die Ursache nicht beseitigt habe, werde ich das Problem nicht beseitigen. Aber wenn es jetzt wirklich nur eine Verstopfung ist, aufgrund einer Verklebung oder mal einer Entzündung oder so, dann kann ich damit eventuell Erfolg haben.
Mhm. Ja, mein Ansatz wäre in jedem Fall, dass man irgendwie mit der Fütterung versucht, dass, also wenn wirklich das Problem bei der Analdrüse selbst liegt, sagen kann, stimmt jetzt auch nicht ganz, dann mit der Fütterung irgendwie nachzujustieren und einzugreifen oder ja, das zu verbessern, anstatt diese Analdrüsen ständig auszudrücken, weil das ja wieder den nächsten Teufelskreislauf eröffnet und das ja auch für den Hund nicht angenehm ist und das ja auch wieder nicht die Ursache behebt, ja, indem ich einfach nur ausdrücke, einen Pickel, das Gewebe verhärtet dort durch diese ständige Ausdrückerei, Narbengewebe und behebt die Ursache wieder nicht.
Ja, ja. Und was ich auch schon häufig anderen gesagt habe oder auch schon selber mit meinen Hunden gemacht habe, Sitzbäder. Also wenn sich wirklich etwas verklebt hat, dann gibt natürlich auch Zäpfchen, so Hammermehles-Zäpfchen, die man reintun kann. Es gibt dann auch wieder so, wenn ich so ein kleines Handtuch nehme und ich koche einen Kamillentee und ich mache das Handtuch nass und mit Kamillentee und dann kann ich da auch so wie so einen Wickel so dran halten oder eben meine Hunde setzen sich auch in die Badewanne. Also wenn die da ein Problem haben, dann mache ich eine Lösung in die Badewanne rein, lauwarmes Wasser und dann lasse ich die da reinsetzen. Das weicht natürlich die Ausführungsgänge wieder auf und dann kann das auch mal wieder rauskommen beim nächsten Abkoten oder wenn man dagegen drückt oder so. Also es gibt schon so Hilfsmittelchen, aber das ständige Ausdrücken, das sind ja sehr empfindliche Drüsen. Und die Drüsen, die können natürlich dann auch erlahmen oder Schaden nehmen. Oder sie machen einfach dann, haben keine Funktion mehr, weil sie sich einfach an das Ausdrücken gewöhnt haben. Deswegen, das ist nicht die Lösung, das ständig und immer wieder zu machen. Ja,
weil es endet ja dann manchmal in so traurigen Geschichten, dass sie komplett entfernt werden. Ja
auch wenn sie platzen. Ne? Wenn die Leute das überhaupt nicht mitkriegen, die Symptome nicht berücksichtigen, nicht sehen, dass da hinten die Beulen entstehen, die können ja natürlich auch aufplatzen. Und dann kann das richtige offene Abszesse geben, die auch entarten können. Es gibt ja auch Analbeuteltumore. Also das kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern da ist garantiert schon einiges an Entzündungen oder an Druck ausdrücken da passiert und das will ich natürlich nicht haben. Und wenn die dann entfernt werden müssen, ja, ist eine OP, muss wirklich nicht sein. Ne?
Ja, ich will auch doch dort gar keine Wunde haben, denke ich mir, weil die Bakterienlast oder die Schadstofflast an der Stelle im Körper ja extrem hoch ist. Also, dass das dann gut abhält, ist ja die nächste Herausforderung.
Aber wirklich aufweichen, Calciumfloratum, Silicea, das sind Dinge, die zumindest schon vielen Hunden geholfen haben, wenn ich die Ursache bekämpft habe. Also Futter umgestellt habe, die Kotkonsistenz verbessert habe, dann sollte ich da eigentlich damit klarkommen.
Ja. Du wolltest, glaube ich, vorhin noch was sagen? Nein? Irgendwer hast du gesagt. Aber ich habe drüber geredet.
Ich habe nur einmal, weil der Hund so süß geträumt hat.
Also wir haben vorhin gelacht, ja. Entschuldige, aber unser Hund bellt normalerweise nicht, es sei denn, er träumt. Dann wufft er so vor sich hin, so und deswegen war das jetzt so ein
bisschen... Ist an dem Hasen nachgaloppiert oder hat gerade von dem schönen, leckeren Köttel geträumt?
Ja, vielleicht. Genau. Ja, Wahnsinn, wieder irrsinnig viel wichtiges, interessantes Rennen gewesen. Sehr genial. Hast du noch so eine Message, so eine allgemeine zum Thema Code, die du mitgeben möchtest?
Es wirklich als eine Frühwarneinrichtung zu betrachten. Also, dass man eben nicht nur den in die Tüte packt und gar nicht drauf achtet, sondern wirklich das so ein bisschen im Blick hat. Man sieht Parasiten drin, man sieht die Farbe, man nimmt die Konsistenz wahr. Wenn sich das einmal verändert, muss man sich keine Gedanken machen, aber man sieht die Tendenz dann, wenn sich was verändert und dann, ehe man irgendwelche Maßnahmen ergreift, wirklich erstmal den Code untersuchen lassen. Kostet nicht viel Geld und man weiß dann Bescheid. Also das ist vielleicht was, was jeder so ein bisschen mehr berücksichtigen sollte.
Mhm. Ja. Ja, super. Also auch da, das Bewusstsein ist ja auch ein Anliegen über die Ernährung hinaus, einfach das Bewusstsein und die, wie soll ich sagen, den Umgang mit dem Hund ganz einfach irgendwie zu überdenken, ja, wenn man so ein Lebewesen hat, ja, wenn man es ins Leben nimmt, sozusagen adoptiert, dass man wirklich darauf achtet, dass es dem Hund gut geht, dass sich der Hund integriert, ja, dass, ich denke, es passiert so viel da draußen, es gibt so viele Menschen, die Hunde nicht mögen. Warum mögen sie die Hunde nicht? Weil überall der Hundekot rumliegt, ja, weil so viele Hunde so kläffen sind und niemand irgendwas dagegen tut. Ich meine, die bellen ja nicht, keine Ahnung, nur aus Langeweile rum. Ja, ja. Und auch da eben ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, nehmt den Code der Hunde weg. Ja. Das ist so wichtig, weil dabei nicht nur damit eben der Code für andere Leute weg ist, ja, sondern auch, weil ihr durch das Angreifen schon mal spürt, wie ist er. Ja. Das geht ja Hand in Hand. Ja, also wirklich, ich nehme ihn und ich sehe ihn dabei und schaue ihn an. Das geht so automatisch, indem ich einfach auch das Aufräume sozusagen, dieses Plätzchen, ja, wo halt das Häufchen hingemacht wurde. Und in diesem einen Vorgang ganz einfach, indem ich das mache, habe ich automatisch die Analyse schon zu einem gewissen Teil durchgeführt.
Genau, ja, das richtig, ist, ja.
Ich auch, ja.
Super. Ja, das ist ein Feedback vom Hund, wie es ihm gerade geht.
Ganz genau.
Weil man das ja so in Worten nicht sagen kann. Ja. Und man hat noch die gute Tat für die Gemeinschaft, dass eben nicht der Nächste mit dem Schuh reinlatscht. Ja. Ja, ich auch nicht weiß, wie es meinem Hund geht und ein Mensch ärgert sich mehr und teilt dann vielleicht wieder Giftköter aus, ja, was ja alles nicht sein muss.
Genau. Ja. Und wenn ich einen kranken Kot habe, ja, dann ist es ja auch gut, wenn ich den nicht rumliegen lasse, dass es ein anderer frisst, ist er auch da. Ja, das ist so viele Aspekte auch wieder, die da mitspielen. Mhm. Also ich bin total geflasht mal wieder, ich bin dein größter Freund. Ich finde es so unglaublich. Du bist wie ein Mann des medizinischen Lexikons.
Ja, voll. Ja. Voll.
Unfassbar. Ich glaube, die Frau gibt nichts, was sie nicht weiß. Also Leute...
Ach doch. Ich weiß viele Sachen nicht.
Bitte?
Ich weiß viele Sachen nicht.
Ja.
Aber, es ist jetzt nur die höfliche Bescheidenheit. Aber ich glaube, du weißt ziemlich, ziemlich viel. Ja,
ja, also es ist echt faszinierend und mega spannend, dir zuzuhören. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge beim Kongress dann die Interviews alle ausgestrahlt werden, aber wie auch immer wer das zweite Interview auch mit der Heidi zum Thema Niere noch nicht gesehen hat, kauft euch das Paket alleine deswegen schon. Ja, wenn es noch kommt, unbedingt anschauen. Also wie auch immer, ich bin dir so, so dankbar für die Infos, die du da rausgehauen hast, jetzt quasi mit uns und bei uns. Es ist... Ich weiß für mich, dass das heute für mich, weil ich ja vom Verständnis her da noch wirklich sehr, sehr weit weg bin, viel zu viel war, viel zu viel. Ich kann das nicht so schnell verarbeiten jetzt. Ich habe unglaublich viel gelernt, aber ich weiß für mich, dass ich mir das bei der nächsten Code-Analyse dieses Video wieder anschauen werde und dann einfach wirklich mal die Werte durchgehen werde. Einfach aus Interesse, weil ich wissen will, wie es meinem Hund geht. Ja. Und dafür einfach danke, danke, danke. Ja. Ich glaube, das ist so, so, so hilfreich, um da nicht nur mit einem Tierarzt zu plaudern und zu sagen, okay, da hat man das und das erzählt, sondern wirklich mal selber hinzuschauen und das Gesundheit in die eigene Hand nehmen. Das ist ja bei uns Menschen auch so ein Schlagwort heutzutage, es ist so wichtig und beim Hund eben genau das Gleiche. Also danke, danke, danke. Unfassbar gut.
Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte und freue mich über jeden, den es ein bisschen weiterhilft. Ne?
Ja. Sicher ganz vielen. Also danke auch nochmal von meiner Seite für deinen Zeitinvest, weil wir haben jetzt gesehen, wie komplex das Thema ist, wie viel da dranhängt. Ja? Und das findet einfach in der normalen Tierarztpraxis, ich sage mal, so gut wie nicht statt, weil der zeitliche Rahmen dann oft auch gar nicht da ist. Ja? Mhm. Ja, dann gibt es halt irgendwelche Schnelllösungen und jetzt sind wir da mal wirklich, haben uns mal in Ruhe über die braune Masse ausgetauscht.
Ja? Genau. Das unerwünschte Thema.
Ja. Aber wichtig.
Und war gar nicht schlimm.
Nee, war nicht schlimm.
Wir haben ja nichts gerochen. Ne? Ja, danke schön.
Super, dann euch weiterhin ganz viel Erfolg und ich freue mich schon auf den Mai und meine Kollegen und die ganzen Themen, die ihr dann darbieten werdet. Ich werde mir natürlich schon das Video kaufen, weil ich will natürlich alles haben und ich werde sicher nicht jeden Tag 2-3 Interviews mir anschauen können. Ich werde das länger hinziehen.
Dankeschön.
Danke dir.
Voll, danke.
Alles Liebe und Gute für dich und ja, liebe Zuseher, bis zum nächsten Video.
Genau. Euch auch.
Ja, kommentiert auch gerne, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns, wenn ihr was wissen wollt, wie auch immer, es wird ja weitergehen, in irgendeiner Form, wir werden auch Webinare machen und so weiter, also lasst uns wissen, was eure Themen seid, Feedback zu Heidi und so weiter, wir freuen uns natürlich über alles, was ihr uns mitteilt.
Genau, und geben natürlich auch weiter an die Heidi, das schöne Feedback. Genau.
Super, alles klar. Okay. Gut. Danke euch.
Danke.
Tschüss. Macht es gut. Tschüss.
Ciao.
Hallo, das war's erstmal mit diesem Video und wir hoffen, du konntest für dich und deinen Hund ganz viel Neues und Spannendes mitnehmen. Teile dieses Wissen gerne mit den Menschen in deinem Umfeld und besuche auch gerne unsere Facebook-Gruppe. Sie ist ein Ort für Gleichgesinnte, die sich zu den Inhalten austauschen möchten, eigene Erfahrungen posten möchten, aber auch ein Ort, um uns und entsprechend Feedback zu geben. Ganz viele Sprecher haben uns sogar ausdrücklich gebeten, dieses Feedback an sie weiterzuleiten. Das heißt, deine Meinung ist bei uns gewünscht und willkommen. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann unterstütze uns doch bitte mit dem Kauf des Kongresspaketes. Dir gibt das die Möglichkeit, alle Interviews, alle Inhalte nochmal in Ruhe anzuschauen und auf dich wirken zu lassen. Und aus eigener Erfahrung können wir sagen, bei einem erneuten Anschauen oder einem erneuten Anhören haben wir immer wieder Neues entdeckt darin. Und das gibt auch die Möglichkeit, die Dinge in der Tiefe verstehen zu können. Wenn du also schon ein Paket gekauft hast, dann bedanke ich mich hiermit an dieser Stelle von ganzem Herzen und im Namen des gesamten Teams für deine Unterstützung. Vielen Dank, dass du diesen Weg mit uns gehst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.